Ja, Freunde, letzte Predigt zur Predigtreihe Mein Gott, meine Gefühle. Und heute das Thema Wut. Oh, Wut. Was macht man denn damit? Kommst du dir manchmal so vor? Oder vielleicht so? Erleben deine Mitmenschen dich vielleicht öfter mal so? Oder so? Wäre das ein passendes Symbolbild für dich? Und sieht es danach in deiner Küche vielleicht gelegentlich so aus? Fühlst du dich manchmal wie Rumpelstilzchen, das sich ja bekanntlich selbst in Stücke reißt, aus Wut darüber, dass die Königstochter seinen Namen erraten hat und jetzt ihm ihr Kind doch nicht ausliefern muss, oder nach anderen Märchenversionen so fest mit dem Fuß auf den Boden stampft, dass es ein Loch in den Boden tritt, in dem es dann selbst verschwindet? Wenn ja, könnte es sein, dass du ein klitzekleines Wutproblemchen hast? Und anschließend, ups, das war jetzt dunkel. Na? Ah. Und anschließend fühlst du dich ungeliebt, alleine, bist immer noch sauer, schämst dich gleichzeitig für deine Unbeherrschtheit und weißt nicht, wie du mit deinem Wutausbruch umgehen sollst. Okay, zu solchen Wutausbrüchen kann man eigentlich gar nicht so viel sagen. Mit dem da kann man auch nicht diskutieren. Dem kann man auch nicht gut zureden. Vor dem kann man sich nur in Sicherheit bringen. Und wenn dein Problem darin besteht, dass du öfter unkontrollierte Wutausbrüche hast, dann kann ich dir an dieser Stelle auch nicht erstmal mehr geben als vielleicht ein paar gute Tipps. Wut verläuft nämlich in mehreren Phasen. Und die laufen natürlich in unserem Gehirn ab, wo denn sonst? Welche Teile des Gehirns da alle beteiligt sind und welche Botenstoffe wonach wo da gerade unterwegs sind, spare ich mir jetzt. Die neurologisch Interessierten unter euch können das alle im Internet nachlesen. Da ist das bestens aufbereitet. Es geht los mit der Signalphase, wenn die Wut beginnt. Du merkst, es wird dir irgendwie so leicht warm, es gibt vielleicht so eine gewisse Unruhe. So ein Kloß bildet sich im Hals und auf jeden Fall vergeht dir schon mal das Lächeln. Das Gute an dieser ersten Phase ist, hier kannst du noch relativ einfach eingreifen. Wie, sage ich später. Als zweites kommt die Ausbruchsphase. Der Körper beginnt richtig zu reagieren und jetzt kannst du auch die Wut schon deutlich spüren. Wie so eine Welle baut sich da was in dir auf und es wird dir heiß, du wirst unruhig. Manchmal fühlst du dich schon so ein bisschen hilflos gegenüber dieser Wutwelle, die da gerade anrollt. Du hast so das Gefühl, also gleich platze ich. Das Herz beginnt zu klopfen, die Atemfrequenz erhöht sich. Der Blutdruck steigt, das wird dann auch öfter mal schon äußerlich sichtbar. Die Muskeln sind angespannt, der Kiefer auch, die Augen weit geöffnet. Diese körperliche Mobilmachung ist eigentlich eine Vorbereitung auf eine Prügelei. Dafür ist das eigentlich gedacht. Ja, gleich geht's los. Viele wollen in so einer Spannungslage am liebsten Gläser gegen die Wand werfen oder zumindest mit der Faust auf den Tisch hauen. Aber in der zweiten Phase bist du noch nicht völlig überrollt von der Wut. Du kannst immer noch eingreifen, wenn auch nicht mehr so leicht wie in der ersten Phase. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Lasse ich es raus? Laufe ich lieber selbst aus dem Zimmer? Versuche ich es zu unterdrücken und so zu tun, als wäre die Wut gar nicht da? Also es zu unterdrücken und so zu tun, als wäre das gar nicht da, ist nicht die beste Idee. Denn Wut ist Teil von unserem ureigenen Verhaltensprogramm als Menschen. Das ist uns von unserem Schöpfer mit auf den Weg gegeben worden, dass wir wütend werden können. Gut, es kann Situationen geben, da sollte man das vielleicht nicht gerade raushauen. Es ist vielleicht immer noch besser, die Wut runterzuschlucken, als seinem Chef jetzt ins Gesicht zu brüllen, er ist ein blödes. Vielleicht ist es auch besser, erstmal das Zimmer zu verlassen und draußen vielleicht gegen die Mülltonne zu treten, statt drinnen die Leute anzustreien. Aber es gibt auch Leute, gerade in besonders frommen Kreisen, die so erzogen worden sind, dass Wut grundsätzlich gar nicht sein darf. Dass Wut doch unchristlich ist. Dass Wut doch Sünde ist. Und solche Leute sind eigentlich zu bedauern. Meistens wird dann die Wut einfach verleugnet. Nein, ich bin überhaupt nicht wütend. Ich habe doch die Liebe Jesu in mir. Wie kann ich dann wütend sein? Also solche Leute schlucken die ganze Zeit ihre Wut ständig runter und wundern sich stattdessen, wo ihre Magengeschwüre herkommen. Sobald du nämlich nur versuchst, die Wut runterzuschlucken, sie wegzuschieben, erzeugst du in dir eine enorme Anspannung und die ist ganz schön stark. Und das hat auch überhaupt nicht die Wirkung, auf die du gehofft hast, denn unterdrückte und verleugnete Gefühle verschwinden nämlich nicht. Im Gegenteil, die halten viel länger an als Gefühle, denen wir uns stellen. Also das Ergebnis ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man haben möchte. Du bist viel länger wütend, als wenn du dich dem ehrlich stellst. Nur, es darf ja keiner merken. Muss ja irgendwie da unten unter Deckel bleiben. Und somit schließe ich messerscharf, dass nichts sein kann, was nicht sein darf, wie Christian Morgenstern seinen Palmsturm sagen lässt. Die nächste Phase ist dann die Phase, in der es rund geht. In der oft Scherben erzeugt werden. Manchmal sind es nur Porzellanscherben. Viel schlimmer als Porzellanscherben sind oft Scherben von menschlichen Beziehungen. Dieses Bedürfnis, einfach mal zuzuschlagen, am liebsten dem anderen auf die 12, macht man ja doch meistens nicht. Wenn man das erlebt, wenn man alleine ist, ja, falls du morgen früh wieder im Stau stehst, guck mal in andere Autos rein, da wirst du genug davon sehen, die einfach es raushauen. Aber was mache ich denn mit dieser Wut, wenn ich nicht alleine bin? Im Auto kann ich ja noch schimpfen. Oder ich kann durch den Wald laufen vielleicht und die Bäume anschreien. Aber was mache ich denn, wenn ich nicht alleine bin? Soll ich dann auch einfach rausplatzen, meiner Wut freien Lauf lassen? Wut tut gut, war mal so ein Spruch in den späten 60er und 70er Jahren nach der Studentenrevolution. Wut tut gut. Leute, die nach dem Spruch lebten, die haben dann einfach alles rausgehauen. Ja, man hat aber doch recht bald gemerkt, dass das nicht stimmt. Also dieser Spruch ist einfach doof. Wut tut gut. Der Spruch ist einfach doof. Denn wenn man seine Wut einfach raushaut, dann fühlt man sich zwar einen Moment lang erleichtert. Jetzt bin ich mal alles losgeworden. Aber unter Umständen hat man Tage, Wochen, Monate lang, vielleicht manchmal das ganze Leben lang, mit den Folgen dieses Wutausbruchs zu kämpfen und umzugehen, weil man das einfach nicht mehr eingefangen bekommt, was man losgetreten hat. Weil Beziehungen nachhaltig beschädigt sind. Starke Gefühle haben manchmal so viel Energie in sich, dass Menschen regelrecht anfangen, wie Roboter zu agieren. Nicht mehr an die Folgen denken. Meistens zum eigenen Nachteil und zum Leid von anderen. In so einem Moment, wenn die Wut so überkocht, bekommen Menschen sich eigentlich kaum noch eingefangen. Ihre eigenen Gefühle gehen mit ihnen an der Leine Gassi und nicht umgekehrt. Und trotzdem müssen wir uns auch dem Gefühl der Wut stellen. Wir müssen dem einen gewissen Raum geben, denn in der Wut liegt eine Information. Und wenn du dem keinen Raum gibst, kann das Gehirn damit auch nichts anfangen mit dieser Information. Die kommt ja dann gar nicht vor. Ich Wenn das Gehirn diese Information, die in der Wut liegt, verstanden hat, dann kann man sich meistens auch wieder etwas runterregeln. So, die ursprüngliche Funktion der Wut, uns auf einen Kampf vorzubereiten, ja, so auf eine Prügelei, die brauchen wir heute zum Glück nicht mehr so oft. Wir leben zum Glück in einer Gesellschaft, wo es doch nur recht selten nötig ist, sich mit anderen wirklich zu prügeln. Und von der Wut wieder runterkommen geht eigentlich in allen drei Phasen der Wut. Zumindest so lange, wie der Verstand noch nicht völlig weggespült ist. Und umso einfacher, je weiter vorne man noch ist. Wie macht man das, sich wieder runterzuregeln? Wie macht man das? Also man achtet erstmal auf seine Gefühle. Du merkst vielleicht, okay, ich werde gerade unruhig, ich fühle mich unangenehm, ich kriege so ein Kloß im Hals. Okay, setz dich mal gerade hin, beide Füße auf den Boden, könnt ihr gerade mal machen. Setz dich mal gerade hin, beide Füße auf den Boden, einmal tief ein- und ausatmen. Okay, das ist schon der erste Schritt, um dich wieder etwas runterzuregeln. Und jetzt fragst du dich, was fühle ich eigentlich gerade? Was ist denn hier los? Was fühle ich gerade? Die Antwort wird dir nicht schwerfallen. Ich fühle, ich werde gerade wütend. Und jetzt sag nicht, das kann ja gar nicht sein, also irgendwie schnell unter Teppich damit. Sondern sag dir, okay, ich werde gerade wütend. Was mache ich jetzt damit? Und dann kannst du entscheiden, was du machen willst. Du kannst also erstmal, du hast dir einen Moment Atempause geschaffen, um deine Reaktion zumindest für die nächsten 3 Minuten zu planen. Und das wird dich normalerweise nicht dazu führen, die eigene Küche kurz und klein zu hauen oder deinen Chef anzuschreien und ihm zu sagen, dass er ein blödes ist. Kannst dich entscheiden, ob du einen Spaziergang mit dem Hund machst und im Wald die Bäume anschreist oder was auch immer. Wenn das in einem Gespräch möglich ist, und es ist in erstaunlich vielen Gesprächen möglich, kann man auch sagen, das macht mich jetzt wütend. Denn das führt uns schon in die Nachbereitungsphase, das Denken beginnt wieder. Dabei wird diese Welle wieder etwas schwächer. Es wird etwas ruhiger in dir, noch nicht wirklich ruhig, aber etwas ruhiger, die Gedanken haben wieder etwas mehr Platz. Und wenn du jetzt so sagst, da war wieder diese blöde Wut, dann ist gar nichts gewonnen. Die wird bald wiederkommen. Wichtig wäre jetzt, dass du dich fragst, okay, was hat mich denn jetzt gerade so wütend gemacht? Das kann ja ganz verschieden sein. Und wenn du das weißt, was hat dich jetzt eigentlich wütend gemacht, dann kannst du dich fragen, wie will ich denn damit umgehen? Manche Sachen kann man ändern. Manchmal kann ich meine Einstellung ändern. Manchmal kann ich sonst irgendwas ändern, kann entscheiden, wann, wie will ich eigentlich reagieren, wenn ich wieder in die Situation komme. Manche Sachen kann man nicht ändern, kann ich mir überlegen, kann ich dem irgendwie aus dem Weg gehen oder kann ich irgendwie lernen, damit zu leben. Und jetzt fragst du dich inzwischen, schön und gut, aber warum erzählst du uns das eigentlich? Denn bis hierher war das keine besonders christliche Predigt. Hast du vielleicht auch schon gemerkt. Das waren eher so allgemeine Tipps und Ratschläge, wie man mit einem Wutanfall umgeht. Die könntest du so ähnlich oder vielleicht auch noch besser auch von einem Psychologen oder von einem sonstigen Ratgeber bekommen. Und dazu bist du ja vermutlich heute Morgen nicht hergekommen. Wir haben als Gemeinde ja auch nicht den Anspruch, genau das Gleiche zu machen, was Psychologen und andere Ratgeber genauso gut oder noch viel besser können, nur dass wir es halt als Laien machen und dann dem Ganzen noch so ein christliches Menschliches umhängen. Das ist ja ein Grund, aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum viele Leute so christlichen Kirchen den Rücken kehren. weil sie da oft kaum noch etwas von dem bekommen, was eigentlich die Kernkompetenz von christlicher Gemeinde sein sollte, nämlich Vermittlung von Glauben, mit dem man auch im Leben was anfangen kann und der im Leben trägt und übers Leben hinaus trägt, sondern nur noch irgendwelche seichten, guten Ratschläge bekommen, wie sie mit anderen Leuten umgehen sollen oder vielleicht mit der Natur oder sonst irgendwas. Das ist übrigens etwas, was mich zutiefst traurig und zugleich wütend macht. Es bereitet mir seelische Schmerzen. Es bereitet mir fast körperlich spürbare Schmerzen, wenn ich sehe, dass Leute in Kirchen und Gemeinden reingehen, weil sie eine Begegnung mit Gott suchen und enttäuscht und frustriert rauskommen, weil sie nur ein paar seichte Ratschläge für einen besseren Umgang mit anderen Menschen oder mit der Natur oder mit sonst irgendwas bekommen haben und so schnell nicht wiederkommen, weil erstens sind sie für die Ratschläge nicht gekommen und zweitens kriegen sie die an anderen Stellen besser. Und für diese Gefühle, dass mich sowas traurig und wütend macht, habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das sind ziemlich heilige Gefühle. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel zur Wut? Wenn wir mal nachschlagen, stellen wir fest, es gibt ganz wenige Bibelstellen zum Thema Wut. Es gibt ein paar Stellen, aber die beschreiben auch nur, dass jemand wütend ist. Sprüche 22, 24 zum Beispiel: Geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. Ja, okay. Guter Ratschlag. Kann man nur Ja zu sagen. Aber hilft er mir jetzt viel weiter, wenn ich überlege, wie gehe ich mit meiner eigenen Wut um? Vermutlich nicht so. Okay, haben die Leute in der Bibel sich eigentlich nicht geärgert? Wenn da so selten das Wort Wut vorkommt, haben die sich nie geärgert? Quatsch. Natürlich haben die sich geärgert. Kräftig haben die sich geärgert. Häufig steht da, dass jemand zornig wurde. Manchmal ist von Grimm die Rede. Von Jesus heißt es, er ergrimmte im Geist. Wer das zu Hause nachschlagen will, Johannes 11, Vers 33, findet ihr das. Da ist die Geschichte vor dem Grab von Lazarus. Da wird Jesus regelrecht wütend, weil er die Hoffnungslosigkeit und die Trauer der Menschen sieht, ihre Verlorenheit, die Macht des Todes. Das macht ihn so wütend, dass ihm die Tränen in die Augen treten. Die Leute haben das fehlinterpretiert. Die haben gedacht, ach guck mal, wie hat er ihn so lieb gehabt, er weint sogar. Aber es steht ausdrücklich da, dass er sauer war. So wie wir das Wort Wut verstehen, ist es eigentlich ein Symptom, ne? So ein Gefühlsausbruch, wenn es über alle Grenzen drüber geht. Dieses reine Symptom, Gefühlsausbruch, lassen wir mal stehen und schauen uns noch mal kurz an, was die Bibel eigentlich zum Zorn sagt. Denn Zorn und Ärger liegen ja meistens solchen Wutausbrüchen zugrunde. Man kriegt ja keinen Wutausbruch vor lauter Freude. Erstmal, dürfen Christen eigentlich zornig werden? Ist das erlaubt? Dürfen Christen das? Sich ärgern? Ja, manche Christen sind so erzogen worden, dass das unchristlich wäre, dass das nicht sein soll. Das sind dann die das immer versuchen, das runterzuschlucken, die mit den Magengeschwüren und den Rückenschmerzen. Okay, für Rückenschmerzen gibt es noch ein paar andere Gründe, aber auch dafür ist dieses Runterschlucken gut. Und dass das ungesund ist, hatte ich schon gesagt. Aber oft ist es nicht so ungesund, sondern einfach eine Lüge. Leute, lächeln ins Gesicht mit der Faust in der Tasche ist eine Lüge. Und Lügen ist Sünde, ganz eindeutig. Dass Jesus am Grab des Lazarus zornig wurde, hatten wir gerade. Schauen wir uns noch eine andere Begebenheit an. Ach, nur so by the way, nebenbei. Weiß eigentlich jemand von euch, was der einzige Gegenstand ist, von dem die Bibel uns sagt, dass Jesus ihn eigenhändig hergestellt hat? Es gibt nur einen einzigen Gegenstand, von dem die Bibel erzählt, Jesus hat ihn persönlich eigenhändig hergestellt. Irgendeine Ahnung, was es sein könnte? Eine Peitsche. eine Peitsche. Wir schauen uns mal im Johannesevangelium Verse, zweites Kapitel, Verse 13 bis 17 an. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auch die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das alles hier weg! Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus! Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Was meint ihr wohl, in was für einem Gefühlszustand Jesus sich da befunden hat? Was meint ihr wohl? Er wird doch nicht etwa wütend gewesen sein? Doch, ja, er war wütend, richtig wütend. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen. Dort im Vorhof des Tempelbereichs, das war ein riesiger Betrieb. Juden aus aller Welt kamen dahin. Und die wollten im Tempel nicht nur beten, sondern auch Opfer bringen. Und das gehörte dazu. Das musste sein. Und das waren vor allem Rinder, Schafen und Tauben. Tauben für die Armen. Rinder und Schafe für die, die ein bisschen besser gestellt waren. Der Tempel war gleichzeitig auch ein riesiger Schlachthof. Es gab ein richtiges unterirdisches Kanalsystem, um das Blut abzuleiten. Und diese Tiere konnte man ja normalerweise nicht von weit her mitbringen. Ging nicht so gut. Und dieses Vieh musste auch so ganz bestimmte Kriterien erfüllen, damit es als Opfer geeignet war. Und dafür sorgten diese Händler, dass solches Vieh vorhanden war. Und Geld, das man im Tempel auch für bestimmte Opfer bezahlen musste, konnte man ebenfalls nicht in der normalen Währung bezahlen, sondern nur mit speziellen Münzen des Tempels. Aber die bekam man auch nur dort. Und dafür sorgten diese Geldwechsler. Und natürlich hatten diese Viehhändler und die Geldwechsler beste Beziehungen zu den Priestern. Denn die Priester entschieden, ob ein Stück Vieh zum Opfer zugelassen wurde oder nicht. Die konnten auch dafür sorgen, dass praktisch nur die Tiere, die vorher bei diesen Händlern gekauft worden waren, geopfert werden konnten. Es war ein Riesenbetrieb und es war ein Riesengeschäft. Da ist den Leuten richtig Geld aus der Tasche gezogen worden. Und dort taucht Jesus auf. Wie ein wild gewordener Derwisch. Er schlägt mit einer selbstgefertigten Peitsche um sich, schmeißt Tische mit Geld um und jagt diese ganze Gesellschaft zusammen mit einer Menge an Schafen und Rindern und Tauben aus dem äußeren Tempeltor raus. War ein beliebtes Motiv in der Kirchen- und Kunstgeschichte. So hat Rembrandt sich das vorgestellt. Und Jesus entschuldigt sich hinterher nicht mal dafür. Er sagt nicht: Oh, da sind mir aber meine Gefühle wirklich durchgegangen. Ich hätte besser auf mich aufpassen sollen. Tut mir leid, wir sollten noch mal drüber reden. Nein, macht er alles nicht. Er entschuldigt sich kein bisschen. Freunde, das ist derselbe Jesus, der von sich selbst sagt: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Dieser selbe Jesus kann so wütend werden, dass vor ihm ganze Herden von Schafen und Kühen und auch Herden von Händlern in wilder Flucht durch das Tempeltor abhauen, weil er mit der Peitsche in ihnen her ist. Da ist derselbe Jesus. Ja, Jesus kennt alle Arten von Gefühlen, auch Zorn und auch Wut. Ihr Lieben, unser Gott ist kein kühler Computer. Der ist nicht nur abgeklärt und weise. Er ist auch nicht nur liebevoll. Er ist auch nicht nur mitleidsvoll und zutiefst traurig, wenn er sieht, was wir Menschen als seine Geschöpfe mit anderen Menschen und mit seiner Schöpfung alles anmachen. Da ist er ganz sicher auch. Aber er ist auch heilig. Er ist verletzbar. Und er ist auch zornig. Unser Gott ist ein zutiefst emotionales Wesen. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das steht insgesamt 7-mal in der Bibel. Nicht nur im Alten Testament, genauso im Neuen Testament. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Okay, ist das jetzt ein Freibrief dafür, dass wir auch wild durch die Gegend toben können, wenn uns gerade danach ist, bis alle die Flucht ergreifen, dass wir auch mal jemand verhauen können, wenn uns danach ist, am besten noch mit der Peitsche? Okay, ihr könnt euch die Antwort denken, eher nicht. Nicht umsonst heißt es im Jakobusbrief, Verse 1, 19 bis 21, ihr sollt wissen, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Wir Menschen haben ja das Problem, dass unsere Gefühle meistens nicht so rein und nur vom Heiligen Geist geleitet sind wie die von Jesus. Der war da schon ziemlich einzigartig. Bei uns ist das meistens ein Mix. Da ist ein Teil von mir, von meinem alten Ego, meistens ziemlich selbstorientiert in meinen Gefühlen drin. Und auch ein Teil von dem Jesus in mir, von dem Heiligen Geist. Meistens ist es ein Mix. Mal mehr von dem Ego und nur ganz, ganz wenig oder vielleicht gar nichts von dem Jesus in mir und mal mehr von dem Jesus in mir und ein bisschen weniger von diesem alten Ego. Das mischt sich meistens in unseren Gefühlen, bei mir auch. Und deshalb sagt Jakobus, dass wir schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn sein sollen. Wohlgemerkt, da steht nicht, dass wir nicht zornig werden dürfen. Da steht da ausdrücklich nicht. Wir sollen uns nur Zeit dabei lassen. Wozu brauchen wir diese Zeit? Wir brauchen die Zeit, um uns über unsere Gefühle klar zu werden. Dass wir uns erstmal dessen bewusst werden, was wir da gerade fühlen. Und damit sind wir wieder bei den drei Tipps vom Anfang, ne? Ihr merkt, das ist doch nicht ganz so unchristlich. Und dass wir dann überlegen können, was steht eigentlich hinter diesen Gefühlen? Wo geht's da eigentlich drum? Warum fühle ich eigentlich so? Sind das jetzt nur meine eigenen Vorlieben, meine Sehnsüchte, wo ich schon immer dran wollte, oder meine Abneigungen, meine Ängste? Wenn das hinter meinem Zorn steht, dann gilt Jakobus 1, Vers 20, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Dann sollte ich mich besser in den Griff bekommen, mich runterregeln, damit nicht mehr Unheil entsteht. Und dann ist Jakobus 1, Vers 21 dran, Unsauberkeit und Bosheit ablegen. Allein das wäre Thema für eine weitere Predigtreihe. Und das Wort Gottes annehmen, das Evangelium hat die Kraft, meine Seele zu verändern. Und auch meine Gefühle zu verändern und selig zu machen. Selig bedeutet nicht so rosarote Gefühlswölkchen mit Marshmallow-Aroma zu haben. Sich so wohl zu fühlen, so schön, so auf rosa Wölkchen zu schweben. Sondern selig bedeutet dem Willen Gottes entsprechend. Ich bekam heute Morgen noch eine Lehrvorführung. Hat gar nicht damit gerechnet, aber heute Morgen, ich war als Erster auf und dann Blick in die Bibel und dann mit dem Hund gegangen und ich wurde auf einmal sauer. Ich wurde unendlich sauer und war dabei, vor mich hinzuschimpfen. Und ein Thema, da bin ich schon öfter sauer geworden und ich dachte, Mensch, Jesus, was passiert hier eigentlich gerade? Was passiert hier gerade? Aber ich bekam dieses Sauersein erstmal nicht in den Griff. Und das lief so vor sich hin. Und ich schimpfte da so vor mich hin. Okay, habe ich gedacht, also das geht jetzt nicht gut weiter. Jesus, was mache ich denn jetzt? Und da sagt er so, versuch mal, mich anzubeten. Ich bin dann mit dem Hund unterwegs gewesen und habe so leise vor mich hingebetet, wie Jesus, wie gut er ist und wie herrlich er ist. Und das wurde so langsam in mir etwas ruhiger. Und dann konnte ich auch wieder ein bisschen nachdenken. Okay, die Gedanken kenne ich schon alle, habe ich alle schon 17 Mal durchdekliniert. Und als ich wieder nach Hause kam, ging mir es wieder deutlich besser. Wir können lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Wir brauchen Zeit dafür. Ich kann mich an Jesus wenden. Hat mich ein bisschen überrascht, dass ich heute Morgen diese Lehrvorführung bekam, aber wahrscheinlich habe ich gedacht, war das nicht umsonst, nehme ich es in die Predigt rein. Ihr Lieben, Jesus ist zugleich das Lamm, das für mich als Opferlamm gestorben ist, der sich aus Hingabe zu mir schlachten lässt. Jesus ist zugleich der Löwe von Juda, der siegreiche Löwe, voller Kraft und Majestät. Er kennt alle Arten von Gefühlen und kann in allen meinen Gefühlen mitgehen und kann mich auch aus manchen Gefühlen wieder rausholen. Ich bin ziemlich dahinterher, dass meine Gefühle denen Gottes ähnlicher werden. Das ist im Moment eine Sache, da bin ich ziemlich am dran rumbuchstabieren, dass meine Gefühle Gottes Gefühlen ähnlicher werden. Aber es ist ein Prozess der Gewöhnung. Denn Gefühle sind schneller als Gedanken. Kann man messen. Gefühle sind schneller als Gedanken. Deswegen müssen wir uns Zeit nehmen, um auch unseren Gedanken und unserem Herz den Platz zu schaffen, damit Jesus da wieder ankommen kann. Jesus ist der, der voller Barmherzigkeit Kinder und Erwachsene knuddeln und segnen kann. Ist Teil seines Gefühlsrepertoires. Er kann mit weinen und seufzen und klagen und leiden, wie wir in den vielen Stellen in den Evangelien erleben. Und zugleich ist er der, der Augen hat wie Feuerflammen, aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert kommt, vor dem einmal alle in Anbetung niederfallen werden, vor dessen Angesicht Himmel und Erde fliehen, wie ihn die Offenbarung beschreibt. Ihr Lieben, wir haben so einen wunderbaren Herrn, der auch voller tiefer Empfindungen und Gefühle ist. Da können wir mit unseren ganzen Gefühlen landen. Da können wir ankommen. Und zu dem kommen wir jetzt gleich im Abendmahl. Wir werden jetzt noch ein Lied singen, in dem es darum geht, wie treu und verlässlich Gott bei uns bleibt. Auch durch alle Gefühlslagen hindurch. Nimm doch diese Zeit, während wir dieses Lied singen. Nimm die Zeit mal als Gelegenheit, während du singst, Gott mal deine Gefühle hinzuhalten. Gott, was fühle ich eigentlich? Gott, was fühle ich eigentlich? Lass das mal zu. Was fühle ich eigentlich? In Beziehung zu dir selbst, in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu anderen Menschen. Gott, wo bin ich da eigentlich? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Keine Angst, er weiß längst, wie du dich fühlst. Du brauchst es nicht zu verstecken, du kannst es auch gar nicht verstecken. Er weiß es sowieso. Aber er möchte da reinkommen. Und in seiner Gegenwart werden unsere Gefühle klarer. Habe ich heute Morgen wieder erlebt. In seiner Gegenwart werden diese Gefühle klarer. Halt ihm deine Gefühle hin. Selbst wenn deine Gefühle für dich selbst noch ein Rätsel sind. Meine Gefühle sind für mich selbst auch manchmal ein Rätsel. Ist in Ordnung. Mein Herr, Lamm und Löwe, er schaut da durch. Er weiß, warum ich so fühle. Und zu ihm kann ich damit kommen. Er kann damit was anfangen. Ich bete noch. Bleib dazu sitzen. Vater, du bist so gnädig, du bist so gut, du bist so wunderbar, so herrlich, so überaus herrlich. Du bist mitfühlend im wahrsten Sinne. Du kennst unser Leid. Du kennst es, wenn wir jubeln. Du jubelst mit, wenn wir jubeln. Du freust dich. Du weinst mit. Herr, du wirst mit uns zornig und willst uns doch lernen, mit unserem Zorn umzugehen. Herr, wir halten dir jetzt unsere Gefühle hin. Komm da hinein. Herr, und das ist mein Wunsch und es ist, glaube ich, auch unser Wunsch, dass unsere Gefühle deinen ähnlicher werden. Herr, dazu hilf uns. Gleich auch in deinem herrlichen Mahl. Amen.